Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Heute mit Sophie Mahakam-Angavi und Gregor Straube. Gregor arbeitet im Raum 404, dem sogenannten Kulturbüro, wo ich ihn auch besuche. Er hat außerdem das Bremer Zine-Festival ins Leben gerufen. Was ein Zine überhaupt ist und was dieses Medium alles kann, darüber wollen wir heute im Literaturhaus-Podcast reden.
Ich glaube, wir fangen einfach mal so richtig mit den Basics an, weil ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer gar nicht wissen, was überhaupt ein Zine ist. Kannst du mir das erklären?
Ich kann anfangen versuchen, irgendwie eine Erklärung zu geben. Allerdings ist Zine halt schon so ein breit gefasstes, ist die Zine-Kultur so eine breit gefasste Kultur, dass da echt richtig viele Sachen reinfassen. Das geht von Musikfanzines, das kenne ich aus den 80ern, Punk-Hardcore-Zines, wo man sich informiert hat, die sozusagen aus der Szene, für die Szene und über die Szene gemacht wurden, bis zu Harry Potter Fanfiction-Zines, was auch immer. Also es ist ein unheimlich breiter Bereich, der sehr, sehr, sehr unterschiedliche Sachen abdeckt. Zines ist, also ganz kurz gesagt, ist Zines die Abkürzung, eine Abkürzung von Magazine. Und was damit gemeint ist, sind im Prinzip in Kleinstauflage eigenständig hergestellte Druckerzeugnisse. In welche Richtung diese Druckerzeugnisse dann gehen, das kann wirklich ganz unterschiedlich sein. Ich habe jetzt gerade eben Fanzines angesprochen. Lustigerweise habe ich mal Leute kennengelernt, die haben ein He-Man-Fanzine gemacht, zum Beispiel. Das ist jetzt diese ganze Fanzine-Kultur, oder Fanzines sind jetzt aber auch nur ein Bereich von Zines. Das sind so Topic- oder Themen-Zines, wenn man das irgendwie, oder ja, Fanzines eben, von Leuten, die sich für eine bestimmte Sache begeistern und die sich in diesen Zines über eine Sache austauschen wollen mit ihren Freunden, Bekannten, Gesinnungsgenossen, anderen Fans zu dem Thema als Austauschmedium. Eine andere Sache, die es halt auch gibt, das sind sogenannte Ego-Zines. Das ist ein Begriff, der taucht da tatsächlich dann auch immer mal wieder auf in der wissenschaftlichen Rezeption, in der Diskussion über Zines. Das sind dann Zines, da stellen die Leute ihr eigenes Leben in die Öffentlichkeit. Wie auch immer das dann genauer aufbereitet ist. Ob das jetzt irgendwie ein Copy-and-Paste-Zine ist oder irgendwie gedruckt oder digital, wie auch immer. Aber da geht es sozusagen um die Person, die das Zine macht. Das ist dann auch immer nur eine Person, die sozusagen dann, also im Prinzip ähnlich wie so ein Ego-Instagram-Account, wo Leute sich selber feiern.
Also so ein bisschen wie so ein Blog quasi, aber
wie so ein, wie ein Blog über das eigene Leben, halt nur in gedruckter Form, wie auch immer sozusagen das dann hergestellt ist. Dann gibt es noch einen ganzen Bereich, der dann auch an der Schnittstelle zu Künstlerbüchern ist, sind die ganzen Kunst- und Grafik-Zines zum Beispiel. So, und das ist auch ein bisschen was, was wir beim Zine-Festival ganz stark zeigen werden, wo Leute sich künstlerisch kreativ ausdrücken und das Ganze dann vervielfältigen und in der Kleinstauflage der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. So, und ohne irgendwie unbedingt einen großen, ohne zwingend einen großen künstlerischen Anspruch, der kann manchmal da sein, der muss nicht immer da sein. Da geht es tatsächlich wirklich um dieses Selbermachen. Und das ist vielleicht was, was sozusagen alle Zines zusammenbringt. Das ist so dieser starke Bezug zur DIY-Kultur, also dieses Do-it-yourself. Es ist eben nicht nur ein Magazin, das man irgendwie kauft, sondern es ist ein Magazin, das sozusagen eigenständig von Leuten manchmal durch die ganze Produktionsreihe gemacht wurde, vom Layout, Druck, was auch immer. Aber es ist halt wirklich dieser Aspekt des Selbstgemachten ist ganz, ganz wichtig. So, es ist, man ist selber Fan von der Musik, man beschreibt sein eigenes Leben, man präsentiert den eigenen kreativen Output. Es gibt auch Literatur-Zines. Da habe ich ein ganz spannendes hier. Das heißt, Sargasso ist ein Magazin, das von einem Bremer Musiker mit herausgegeben wird. Es ist so ein Literaturzine. Lyriktexte auch mit Fotografie drin, das gibt's auch. Ich würde zum Beispiel auch diese Mini-Lit-Reihe vom Literaturkontor, das ist jetzt Offset gedruckt, wenn ich das richtig weiß, ist aber auch was man als Zine bezeichnen könnte. Oder Fanfiction, der ganze Bereich von gedruckten Heftchen, wo es um Fanfiction geht, ist auch Zines. Und der Begriff Fanzine zum Beispiel ist zum ersten Mal, Gott, was ich...
1930.
Ist es 30er Jahre in der Science-Fiction-Subkultur aufgetaucht. Und das sind tatsächlich Fanfiction-Hefte. So, da haben Leute aufgebaut auf Science-Fiction-Literatur sozusagen eigene Ergänzungen in den entsprechenden Welten, zu den entsprechenden Romanen etc. geschrieben, publiziert und vervielfältigt. Und teilweise waren das dann auch Leute, die dann später als Science-Fiction-Schriftsteller oder Schriftstellerin, in den 30er Jahren gab es tatsächlich kaum Frauen, die in der Szene da unterwegs waren. Die wenigen, die haben das dann unter einem männlichen Pseudonym gemacht. So, da gab es ein paar, aber da ist tatsächlich der Begriff zum ersten Mal aufgetaucht. Also der Begriff des Fanzines. Also es ist ein unheimlich breiter Bereich von textbasiert, bildbasiert, themenbasiert, wo es um die Leute geht. Also es ist schwierig zu fassen. Wichtig ist sozusagen die selbstgemachte und nicht kommerziell ist so ein Aspekt, der ganz häufig genannt wird. Das stimmt in weiten Teilen. Es gibt Zines, wo ich sagen würde, das ist nicht kommerziell im Sinne von gewinnorientiert, aber doch so aufgestellt, dass die Leute, die das dann machen, halt eben auch davon leben. Das sind dann so Musikfanzines zum Beispiel, wie das Trust in Bremen. Das ist zum Beispiel das dienstälteste Hardcore-Fanzine in Deutschland und eins der dienstältesten Hardcore-Fanzines, die noch im Druck sind. Ich weiß nicht, wie viele Jahren gibt's die schon. So, und da leben natürlich auch ein oder zwei Personen irgendwie davon oder dran. Also es gibt da nicht so eine ganz klare Trennschärfe.
Was ist denn so der Mehrwert eines Produkts, das vom Design, vom Schreiben, Fotografieren, von allem her bis hin zur Produktion und Veröffentlichung selbst gemacht?
Das ist die Freude, die man dran hat. Also die Freude, die man dran hat, wenn man so ein Ding in der Hand hält, das einem irgendwo aufgefallen ist und man sich denkt, oh cool, das nehme ich mit. Und es ist natürlich auch die Freude von den Leuten, die sowas gemacht haben, darüber, dass die das irgendwie selber gemacht haben und das selber teilen mit Leuten. Das ist sozusagen, es ist ein ideeller Mehrwert. Es ist, wie gesagt, eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Es ist eine Möglichkeit für Austausch mit anderen Leuten zum gleichen Thema. Oder was ich ganz interessant finde, ist auch so zum Beispiel der ganze Bereich Politzines, das sind auch Themenzines. An was ich da gerade zum Beispiel konkret denke, ist, was mir in den letzten Jahren verstärkt aufgefallen ist, ist, dass es unheimlich viele feministische Zines gibt und Zines, die einen queeren Hintergrund haben. Es gibt da in Berlin ein queeres Zine-Festival zum Beispiel, so, wo wirklich explizit und dezidiert nur queere Zines und Zine-Macherinnen irgendwie auftauchen. So. Und da ist das Ganze dann natürlich auch eine politische Plattform, um sich über Themen auseinanderzusetzen, aber auch um sozusagen sowas wie Community herzustellen.
Also ist das Zine quasi als Produkt selber, aber auch quasi im Austausch mit anderen Menschen eine Art von Diskussionsplattform, ein öffentlicher Raum, wo Diskurse stattfinden können. Was bedeutet das denn für eine Gesellschaft, so dass es solche Medien quasi gibt, die selbst auch verlegt werden, die aber auch nicht abhängig sind vom kommerziellen Verlagswesen?
Das ist eine... Oha, was es für eine Gesellschaft bedeutet. Es ist gut für die Gesellschaft, dass es solche Formate, solche Möglichkeiten und solche Formen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es in anderen Ländern als Deutschland zum Beispiel schwieriger sein könnte, bestimmte Zines überhaupt zu produzieren zu bestimmten Themen. Das kann dann eventuell auch negative Konsequenzen haben. Weißrussland ein politisches Scene, stelle ich mir schwierig vor. Es gibt aber auch tatsächlich auch in Deutschland genügend Leute, die im Bereich politische Scenes irgendwie unterwegs sind, die dann auch eher vorsichtig sind mit Klarnamen zum Beispiel in den Publikationen, wenn das dann irgendwie anarchistische Scenes sind zum Beispiel, wo dann gerne auch mal eben nicht irgendwie der Klarname auftaucht. Trotzdem ist es halt wichtig, dass solche Formate möglich sind. Ansonsten ist es natürlich auch einfach auch ein Kulturgut, eine Ware teilweise, wenn man jetzt sich Literatur-Scenes oder Kunst- oder Comic-Scenes, Grafik-Scenes anguckt, die tatsächlich einfach nur mit einem ästhetischen Gewinn konsumiert und genossen werden, so, ne. Also da ist sozusagen der Gewinn ein persönlicher, wenn man das Gewinn nennen will. Und da, es zeigt halt aber auch, wie breit das Feld der Scenes ist, dass es sozusagen Andockpunkte an gesellschaftspolitische Debatten gibt. Aber halt auch einfach dieser Bereich der Kunst, Kultur, wo es um Genuss geht und um Schönheit, um Ästhetik, die nicht zwingend sich in politische Debatten einbringen will.
Also auch so. Teilweise die Freude am Machen steht da.
Da geht es dann auch um die Freude am Machen, um die eigene künstlerische Position oder einfach auch um den eigenen kreativen Ausdruck.
Also wo wir über den kreativen Ausdruck gerade reden. Du hast eben angesprochen, es gibt mit Sicherheit Länder, in denen es schwerer ist, Scenes auf die Weise zu veröffentlichen, wie das auch in Deutschland ja möglich ist. Was eröffnet denn da auch der digitale Raum für einen Platz für Scenes? Es gibt ja E-Scenes, es gibt ja Electronic Scenes, die im Internet erscheinen, geteilt werden im Internet. Ist das dann ein anderer Raum? Ist das dann, meinst du, mehr möglich, da auch kritischer zu sein?
Eventuell. Das ist tatsächlich ein Bereich, mit dem ich mich gar nicht beschäftige. Ich weiß, dass es das gibt. Es gibt diverse digitale Scenes. Es gibt auch Blogs. Interessant ist halt, dass auch über diverse Web 2.0 Webseiten irgendwie, da gibt es Gruppen, wo sich irgendwie diese Szene irgendwie international vernetzen, austauschen kann. Aber die Leute machen alle ihre Hardcopies. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die, oder eine Szene gibt, die sich tatsächlich da im digitalen Raum bewegt. Ich sag da immer, I'm a last millennium man. Ich finde da Hardcopies wichtig, gedruckte Sachen, Hefte, Bücher.
Die Haptik.
Ich weiß, dass es das alles gibt, den ganzen digitalen Raum. Es ist nicht meine Welt. Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß aber, dass es das gibt. Und ich weiß, da gibt es auch Leute in Bremen, die sich mit dem Bereich eher auskennen. Das Zentrum für Künstlerpublikationen ist da, glaube ich, zum Beispiel auch was, wo man, wenn einen sowas ernsthaft interessiert, man da mal nachhaken und nachfragen kann, wo man dann Informationen und Kontakte kriegen kann.
Was macht denn für dich die Haptik eines Scenes so besonders? Also, dass es wirklich, dass man es als Objekt in den Händen hält und nicht unbedingt am Computer vielleicht hoch und runter scrollt.
Das kommt halt ganz drauf an. Also ich mag es halt tatsächlich einfach gerne, so ein kleines Heftchen in der Hand zu halten. Das macht mir mehr Spaß, als irgendwie eine Webseite zu lesen. Das ist ähnlich, wie ich lieber Bücher lese, als ein Kindle in der Hand halte. Ist ein anderer Zugang und ich kann jetzt nicht sagen, dass es sozusagen über das ist so besonders handgemacht und tüdelü, dass das sozusagen das Element ist. Es gibt ja auch einfach tatsächlich irgendwie so schraddelige, billig gemachte Copyshop-Scenes, die halt zusammengetackert sind und dann sieht man halt sowas, schmeißt einen Euro in den Topf und nimmt sich so ein Ding mit, blättert es durch und wenn man es behalten will, behält man es. Und wenn nicht, dann landet's halt aber auch im Papiermüll, so. So, also das passiert halt auch, ne? Und dann gibt's natürlich diese richtig aufwendig schön gemachten, mit tollem Papier hergestellten, handgestreichelten Kunst- und Grafik-Scenes, die halt wieder irgendwie was anderes sind, die dann halt auch so Objektqualitäten haben. Auch da ist es ein extrem breites Spektrum an Möglichkeiten, die da sind im Bereich der Scenes. So, das finde ich halt aber auch das Schwierige am Bereich der Scenes. So, man kann es nie genau sagen, weil es halt immer wieder bestimmte Scenes gibt, die sozusagen dann aus genau dem Bereich, über den man gerade sprechen will, rausfallen.
Wie ist das denn in der Bremer Zine-Szene? Oder gibt es sowas überhaupt wie eine Bremer Zine-Szene?
Es gibt Zine-Macherinnen und Zine-Macher in Bremen. Ja, das habe ich schon erwähnt. Es gibt auch Leute, die Zines kaufen. Eine Szene, würde ich sagen, das ist eventuell im Aufbau. Oder das entwickelt sich vielleicht gerade. So ist, und da kann ich jetzt vielleicht ein bisschen was zum Zine-Festival sagen, das da gerade demnächst ansteht am 15., 16., 17. Oktober. Da werden halt schon in erster Linie Kunst- und Grafik-Zines gezeigt werden. Das liegt auch ein bisschen daran, dass das Ganze ein Kooperationsprojekt ist mit der HFK. Das wurde damals 2017 initiiert von mir als quasi Schnapsidee an einem Abend auch. Und dann war das so eine Kooperation mit der HFK daraus entstanden an dem Abend als Idee, man könnte sowas mal machen, und dann hat sich das so weiterentwickelt. Und ich hatte das schon länger im Kopf, weil ich über meine Ausstellungstätigkeit in verschiedenen anderen Städten und Ländern einfach auch gesehen habe, was es so an unabhängig produzierten Kleinstauflagen im Bereich Grafik, Subkultur-Comics, Subkultur-Zines alles gibt, die man in Bremen halt so einfach nicht zu sehen bekommt. Und dann habe ich in dem Bereich angefangen, Ausstellungen zu machen, habe immer mehr Sachen kennengelernt und habe dann gemerkt, so, es gibt ja sogar auch in Bremen Leute, die sowas machen, und habe aber auch festgestellt, die machen das alle irgendwie. Kleine Copyshop-Comics, die getackert sind teilweise, oder Grafikgeschichten, oder Gegendruck ist so ein Punk-Scene, das ist jetzt in der, ich habe zwei Auflagen da mal irgendwie aufgabeln können, so, ne? Und da gibt's Leute, die machen das alles, aber das steht alles so total nebeneinander. Die Leute kennen sich nicht, wissen nichts voneinander, und das war so ein bisschen ein Ding, oh, da müsste man irgendwie, da sollte man, da gibt's was so, und aber es gibt nicht eine Struktur. Und das war auch so ein bisschen die Idee, ja, da könnte man ja ein Festival machen. Und dann ist da das erste Zine-Festival 2018 gemacht worden, in der Dechanatstraße. Und jetzt findet das in der Weserburg statt.
2019 beim Güterbahnhof.
Tor 40 war das im Güterbahnhof, ja. Und jetzt Weserburg. Und was sich da halt schon gezeigt hat, ist, dass sich tatsächlich sowas wie eine Szene am entwickelt, dass sich das langsam aufbaut, dass sich da Leute kennenlernen. Ich habe jetzt mit Jeff Hammer zum Beispiel zusammen eine Comic-Workshop, eine Zine-Workshop-Reihe initiiert dieses Jahr. Da haben wir halt gerade Leute eingeladen, aus der hiesigen Szene Workshops zu geben. Das waren teilweise Leute, die sich kannten, teilweise auch waren das Leute, die sich nicht kannten, gefragt, ob sie zusammen einen Workshop geben wollen. Und dann andere Bremerinnen eingeladen, daran teilzunehmen. Das hat super funktioniert, ist super angenommen worden, und wo es halt sowas wie eine Vernetzung gibt, wo die Leute sich langsam aber sicher halt auch kennenlernen, wo das irgendwie vielleicht sowas wie die Form einer Szene annimmt. Also halt noch nicht irgendwie sowas wie eine feste Struktur.
Also bevor es das Bremer Zine-Festival gab, war da nicht eine besondere Verzahnung von ZinemacherInnen irgendwie vorhanden in Bremen, und das wird jetzt so ein bisschen initiiert?
Es gab Leute, die das machen, es gab Leute, die das gemacht haben, die voneinander wussten, aber es war im Großen und Ganzen ein hartes Nebeneinander her. So. Also auch, keine Ahnung, ich glaube, das ist es auch immer noch. Also es gibt halt das Trust in Bremen, das sozusagen ein Urgestein ist, was Hardcore-Fanzines angeht. Und da gibt's schon natürlich noch Überschneidungen über die Hardcore-Szene zu bestimmten anderen. Die politische queere Szene in Bremen, die geht natürlich auch auf Punk- und Hardcore-Konzerte. Und dann ist man auch schon beim Purple Scare zum Beispiel. So, da gibt's dann so diese Kontakte und Überschneidungen. Aber es ist halt eher nebeneinander und nicht eine Szene, die sozusagen sich austauscht.
Woran liegt das, dass die nebeneinander her existieren?
Alle sind so super busy, dass niemand irgendwie Zeit hat, würde ich sagen. Zum Beispiel, es liegt auch daran, dass es keine Struktur gibt, dass es keinen Shop gibt, keine Institutionen. Also ich weiß, dass in anderen Ländern, in anderen Städten, in Brisbane gibt's die städtische Bibliothek oder was, die Uni-Bibliothek, die hat einen Zine-Automaten stehen. Kannst du Geld reinschmeißen und Nummer drücken, und wie so ein Automat am Bahnhof, wo du dann Snicker rauskommst.
Snacks.
Ja, kommt dann halt ein Sin raus. Und das ist dann halt, gibt's halt hier nicht. Und es gibt halt keine Wahrnehmung dafür. Es gibt keine Infrastruktur auf der Ebene, die sowas irgendwie stützt und trägt.
Fehlt da auch sowas wie eine Mischung von, jetzt ein ganz altes Wort, Subkulturen vielleicht ein bisschen in Bremen? Gibt's das überhaupt noch?
Wir können jetzt auch in den Bereich gehen und ich würde jetzt auch sagen, ja, natürlich, genau damit hängt es zusammen. Es wird ganz viel aneinander vorbeigelebt. Es passiert viel zu wenig Austausch. Die Leute sind viel zu sehr in ihrer eigenen Blase drin und nehmen nicht mehr genügend links und rechts voneinander wahr. Ich überlege gerade, ob ich bösartig und zynisch sein will, so. So eine gesunde Ignoranz in Bremen, so, die sagt so, ich gucke nur das an, was ich kenne, alles andere interessiert mich nicht und ich bewege mich nur in meinen ausgetretenen Pfaden und dann nimmt man natürlich auch viele Sachen nicht wahr, die es halt sonst noch gibt, weil die Leute vielleicht dann doch ein bisschen zu faul sind in
Bremen. Eigentlich ja auch schade, weil das Zine als Medium an sich ja auch eigentlich dazu einladen würde, dass man sich ein bisschen mehr vermischt, dass man ein bisschen mehr untereinander, voneinander lernen könnte.
Ja, klar, sehe ich genauso. Du hörst da absolut Zustimmung von mir.
Also wie kann ich mir das vorstellen? Die Leute, die jetzt am 15. bis 17. Mhm. in die Weser bekommen und ihre Zines ausstellen und vorstellen, sind das Leute, die da ganz neu zugekommen sind? Sind es junge Leute, alteingesessene Zinesters quasi?
Das werden dieses Jahr tatsächlich ein bisschen weniger Leute als erhofft wegen Corona. Es werden auch einige Bremer Leute da sein. Es werden ein paar Leute von außerhalb da sein. Ein paar Leute, die schon da waren beim Bremer Zine Festival einmal oder auch schon. Es gibt ein paar Leute, die waren auf jeden Fall schon mindestens einmal beim Zine Festival. Aber es werden auch ein, zwei, drei internationale Leute da sein, was ich halt auch schön finde, die ich sozusagen über meine internationalen Kontakte, über die Ausstellungen, die ich gemacht habe, irgendwie kennengelernt habe, wo ich dann Leute aus Brüssel irgendwie da habe zum Beispiel auch. Und das geht dann tatsächlich von so aufwendige, gemachte Siebdruck, Kunst, teuer Zines bis zu DIY-Copyshop-Geschichten, freue mich besonders auf das Paper Riot-Kollektiv, die mit dem anarchistischen Büchertisch so, ne, da ist es mir halt auch wichtig, dass sozusagen, um sozusagen das breite Spektrum abzudecken, einfach auch eben nicht nur Grafik zu haben oder nicht nur Fanzines oder nicht nur Punkzines, sondern halt ein bisschen breiter da zu sein. Das Trust wird auch da sein. Und der BSV, Bremer Sportverein. Also man kann auch, also so eine Stadionzeitschrift kann man durchaus auch als Fanzine sehen. Ich würde sagen, das fällt in diese Kategorie Fanzine einfach. Das sind Leute, die sind Fans vom Bremer SV. Qualifies. Ein Schwerpunkt ist schon Kunst und Grafik, Künstlerbücher, Grafikzines, der ganze Bereich, aber halt eben nicht nur. Und das ist mir halt auch wichtig, dass es eben nicht nur das ist, sondern ein bisschen darüber hinausgeht.
Also das heißt, dass die Menschen, die jetzt von anderswoher kommen, also internationale ZinemacherInnen, dass die durch dich zum Zine-Festival jetzt gekommen sind?
Die Leute, die sozusagen von einige der Leute, die weitere Strecken zurücklegen, zu denen gibt's über irgendeinen Bezug Kontakte. Manche haben das einfach irgendwo irgendwie mitgekriegt. Wir streuen das über diverse Gruppen, Instagram, wie auch immer. Da gibt es dann halt einen Aufruf, hier, Zine Festival findet statt, bitte meldet euch. First come, first serve. Wir haben begrenzte Plätze. Wenn auf einmal irgendwie wir 30 Plätze haben und die 30 ersten Plätze anarchistische Zines aus Myanmar werden, dann ist das so, dass da gibt's dann, da ist dann einfach ganz klar first come, first serve. Aber über die Netzwerke, die ich halt habe und die sich da auf die entwickelt haben, ist es halt schon, dass es einen Bremer Schwerpunkt gibt, Grafik und Comic Schwerpunkt ein bisschen. So. Also was tatsächlich spannend sein könnte, dann ist vielleicht auch Christian Schmidt vom Archiv für Jugendkulturen. Der kommt und hält einen Vortrag, der heißt Zines sammeln, tut das Not? Und ich will sagen, natürlich tut das Not, wäre meine Antwort. Die haben halt eine Sammlung im Archiv für Jugendkulturen. Das ist, glaube ich, stark Punk-Hintergrund, stark Punk-lastig dort. Also ich habe tatsächlich auch Fußball-St. Pauli-Zines bekommen. Ich habe von einem bekannten SM-Zines bekommen. aus den 80ern, 90ern. Also gibt's alles.
Es gibt alles. Kannst du noch mal ein bisschen sagen, an wen richtet sich denn das Festival? Also es sind ja MitorganisatorInnen die HFK, das Kulturbüro.
Kulturnetz Bremen e.V., das ist ein eingetragener Verein, der ist fungiert so, sozusagen als Trägerinstitution. Es ist eine Kooperation, die wir machen das zusammen mit der HFK, seit es das Festival gibt, jetzt das dritte Mal. Wir haben dieses Jahr halt die Weserburg als Location- und Kooperationspartner an Bord holen können. Das Archiv für Jugendkulturen, da kommt der Christian Schmidt, ist halt auch dann ein Partner, ja.
Aber was bedeutet es denn für ein Zine-Festival? Das letzte Mal, 2019, wart ihr noch so ein bisschen im Randbereich, ihr wart beim Güterbahnhof. Aber wenn es so mehr in den Mittelpunkt rückt, meine ich
das... Ist das etwa die Frage nach dem kulturellen Ausverkauf?
Nein, nicht kultureller Ausverkauf, aber es ist ja doch schon so, dass Zines per se, so wie ich sie jedenfalls kenne, einen anderen Raum einnehmen, als es Institutionen wie Museen tun.
Es ist auf jeden Fall eine Verschiebung. Was ich allerdings gut finde, ist, dass es sozusagen überhaupt wahrgenommen wird. Dass es wahrgenommen wird, dass es halt diese Kultur gibt. Und also mein Schwerpunkt ist halt tatsächlich Grafik, Comic, DIY, Grafik, Subkultur-Zines. Und da gibt es halt so viele Sachen, die, jetzt spreche ich ein bisschen sozusagen über den Hintergrund, über den ich da drauf gekommen bin. Wobei ich die ganzen Punk- und Hardcore-Sachen halt aus den 80ern, 90ern kenne. Aktuell waren das bei mir so diese Grafik- und Comic-Zines, wo ich halt dann auch ganz stark in Brüssel, wo ich viel Kontakte hin habe, Sachen gefunden habe, gesehen habe bei Ausstellungen in kleinen Shops und bei Freunden und Bekannten, wo ich mir gedacht habe, so wow, was ist das denn? Was machen diese Leute da? Das ist abgefahren, das ist schräg und das sind Sachen, die passieren in Deutschland so nicht. Das war dann auch schon, wann war ich da? 2012 oder so habe ich da die ersten Sachen in die Pfoten gekriegt, wo ich das Gefühl hatte, so dass niemand macht sowas in Deutschland. Es gibt keine Orte, vielleicht in Berlin, mal keine Ahnung, Neurotitan gibt's schon ewig, dort kriegt man sowas vielleicht, dort kommen auch die ganzen coolen internationalen Leute hin und so, aber in Bremen auf dem flachen Land, und Bremen ist da halt dann doch flaches Land, gibt es nichts, was sozusagen auch nur ein Ort ist, wo sowas irgendwie verteilt, produziert wird, wo sich Leute damit beschäftigen. Und da, das waren abstrakte, experimentelle Comics zum Beispiel, die irgendwie in Copyshop-Qualität produziert wurden und für einen Euro verhökert wurden. Die intellektuelle und formale Auseinandersetzung mit dem Medium Comic so weit fortgeschritten ist, dass ich, wenn ich mir die Sachen da angeguckt habe und überlegt habe, was machen die Leute da, dass das Debatten sind und Diskussionen, da ist die deutsche Comicwelt, sag mal, 20 Jahre hinterher, sozusagen bestimmte formale Sachen angeht, wo die Leute, die diese Comics machen, sagen, mit Hilfe des Mediums Comic bestimmte Aspekte vom Medium Comic diskutieren in dem Comic, also nicht einen Text schreiben über bla bla bla, Paneele, bla bla bla, Seitenstruktur, bla bla bla, sondern das Ganze versuchen, mit den Werkzeugen, die einem das Medium Comic bietet, tatsächlich selber zu diskutieren. So, und da gibt's einfach unheimlich schräg, habe ich Sachen gesehen, die waren extrem schräg, extrem abgefahren, wo ich gedacht habe, ich will mich damit mehr beschäftigen, und habe dann halt immer mehr gefunden, immer mehr gesehen, habe dann auch mal eine Ausstellungsreihe zu abstrakten Comics ausgerichtet, und wo ich, das sind so die Sachen, die dann halt sozusagen im Vorlauf vom Zine-Festival alles passiert sind, die, wo ich dann halt gemerkt habe, na, es gibt dann doch so vereinzelt, versprengt Leute, und im Lauf der Zeit hat sich das dann auch ein bisschen verschoben, wo sich dann halt irgendwie Leute hier tatsächlich solche Sachen machen. Aber ich hatte das Gefühl, so vor 6, 8 Jahren gab es halt gar nichts, was irgendwie in Deutschland da rumschwirrt. Zwischen gibt's ein bisschen was, aber es ist halt immer noch extrem randständig, und da ist dann natürlich so ein Auftritt mit einem Festival, das erregt Aufmerksamkeit, und wenn dann sozusagen irgendwie die entsprechende Institution als Location oder als Kooperationspartner wie die HFK dann zum Beispiel oder jetzt die Weserburg einfach auch mit an Bord ist, so dann generiert das einfach auch Aufmerksamkeit. Und für den Bereich finde ich das unheimlich gut und schön, wenn das sozusagen irgendwie wahrgenommen wird, gerade in Bezug auf Comics, die in Deutschland dann halt doch immer noch irgendwie so als Randkultur belächelt werden, wo es halt bestenfalls diese mittelmäßige Graphic-Novel-Kultur ins Feuilleton der FAZ schafft.
Also,
das war jetzt zynisch gerade, aber so. Es gibt so viel mehr, was es da zu sehen gibt, und das wird in Deutschland nicht wahrgenommen. Ich mache auch weiter Ausstellungen. Es gibt da zum Beispiel auch am gleichen Wochenende ist auch noch eine Ausstellungseröffnung bei mir im Raum 404 mit einem österreichischen Kollektiv, Tonto. Die kommen aus Graz, die machen auch seit Jahren abgefahrene, schräge Subkultur-Comics. Die sind halt schon auch ganz stark in der Kunst verortet. Das sind tatsächlich eher Leute, die kommen aus der Kunst, arbeiten im Medium des Comics und machen auch einfach tolle Sachen.
Also das Zine ist ein Medium mit einem wahnsinnigen Spektrum, thematisch als auch vom Format her. Das Bremer Zine Festival findet vom 15. bis 17.10. dieses Jahr im Museum Weserburg statt. Mhm. Da werden wir dich vielleicht auch sehen. Da kann sich der ein oder andere Zuschauer auch ein paar Zines anschauen, vielleicht auch sogar kaufen.
Oh ja, ich hoffe doch ganz schwer kaufen. Also das ist tatsächlich auch in erster Linie eine Messeveranstaltung. Die haben alle ihren Tisch und auf dem präsentieren sie ihre Hefte. Und alle sind natürlich eingeladen zu kommen und möglichst viel Geld dort liegen zu lassen.
Das hoffe ich auch. Ich komme auf jeden Fall. Danke, Gregor Straube.
Ich bedanke mich.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.